Ja, Apostelgeschichte 17. Wie gesagt, unsere Gesellschaft gleicht viel mehr den Leuten, die Paulus hier vorfand, als er zu ihnen redete. Da waren epikureische Philosophen, lesen wir. Diese Epikureer, die hatten ein evolutionistisches Weltbild, eine nicht so ausgeklügelte Form von Evolution wie heute. Wir haben aber doch im Prinzip dasselbe. Ihr Leben war ausgerichtet auf Vergnügen und auf Genuss. Das gehörte zu den größten Werten. Aber er hatte auch andere vor sich. Er hatte Stoiker vor sich. Das waren Pantheisten. Das sind die Leute, die die Bäume umarmen und so weiter, sagen, das ist auch Gott und Gott ist wie in uns und alles ist Gott, ja. Aber sie haben die Welt gesehen, wie sie in Ordnung aufgebaut ist, wie alles in klaren Bahnen läuft, und sie haben gesagt, deshalb muss auch unser Leben klar geordnet sein, und sie haben sehr die Disziplin und betont und haben großen Wert auf Disziplin gebracht. Und diese Philosophie hat Menschen hervorgebracht mit einem starken Charakter. Dann gab es den allgemeinen Götzendienst, den Polytheismus im Volk. Ja, man würde sagen, der volkstümliche Glaube, der weicht ja immer etwas ab von der offiziellen Religion. Ja, die Griechen hatten auch ihre Götter und so weiter, aber der Volksglaube, der war animistisch. Und so ist das ja heute auch. Ich habe gerade jetzt einiges gelesen über Religionen. Die meisten Menschen der Welt, wisst ihr, das sind Animisten. Animismus bedeutet, Anima bedeutet Seele, ja, dass die Gegenstände und alles beseelt ist und das Geisteswesen oder irgendwas Unpersönliches oder Persönliches hinter jedem Gegenstand und allen Ereignissen dieser Welt ist. Ja, denn die offiziellen Religionen, sei es Islam oder Hinduismus und Buddhismus und auch Christentum mit ihrer Theologie, werden vom Volk in der Praxis animistisch gelebt. Der Katholizismus ist animistisch, es gibt animistischen Islam, Hinduismus, Buddhismus, und so war es auch damals in Griechenland. Die Leute hatten den Vielgötterglauben und so weiter. Und wie gesagt, unsere Gesellschaft ähnelt sehr stark der Gesellschaft oder der Leute, die Paulus vor sich hatte. Und diesen Leuten gegenüber konnte Paulus nicht das Alte Testament zitieren. Die haben ja gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, die meisten, und schon gar nicht irgendwelche Autorität anerkannt. Ja. Akzeptierten sie auch nicht. Und er musste Anknüpfungspunkte sozusagen suchen in ihrem Leben, um ihnen das Evangelium zu bringen. Er musste Anknüpfungspunkte suchen in ihrer Kultur und ihrem praktischen Leben. Ja. Und da sehen wir, wenn er diese Predigt hält, dann fängt er nicht an mit Mose und die Propheten und König David oder so, wie es in der Synagoge gemacht hat, sondern er fängt an bei ihrem Gottesdienst. Also ich bin umhergegangen in eurer Stadt, ja. Und da habe ich ein Altar gesehen, dem unbekannten Gott. Ihr Kultus, auch wenn sie so viele Götter hatten, war von Unsicherheit gekennzeichnet. Sie waren sich nicht sicher, ob sie jetzt alles abgedeckt haben mit ihren vielen Göttern, ja, weil diese Untergottheiten haben ja immer nur Bereiche, wo sie zuständig sind. Der eine fürs Feuer, der heilige Florian, und ihr kennt ja das, ja. Und der andere, dass man, wenn man etwas verliert, das ist der Sankt Antonio, wie heißt er, der heilige Antonius und so weiter. Ja, und so hatten das damals auch. Die verschiedenen Götter waren zuständig für verschiedene Bereiche, und da bleibt eine Unsicherheit. Da bleibt eine Unsicherheit, und zur Sicherheit haben sie einem unbekannten Gott noch einen Altar gemacht und dem auch was dargebracht, und da knüpft der Apostel Paulus an. Ja, bei dieser Unsicherheit. Und das ist auch heute natürlich ein Anknüpfungspunkt. Wenn eine volkstümliche Religiosität bei den Menschen da ist, dann ist gleichzeitig eine Spalte Unsicherheit. Das deckt nicht alles ab. Das Herz ist nicht wirklich sicher. und du bist dir nie gewiss. Und das war der Einstieg vom Apostel Paulus. Diese Spalte, da rede ich hinein, wo eure Ungewissheit ist. Ja? Weiters gab es in ihrer Literatur Hinweise auf einen Schöpfergott, in dem wir weben und leben und so weiter. Epimenides hat das, glaube ich, geschrieben. Ja? Und er knüpft hier an und sagt, das steht schon bei euren Dichtern. Und drittens, es gibt einen Erfahrungsbereich eines jeden Einzelnen von euch. Und dieser Gott hat Grenzen festgelegt und Grenzbereiche gegeben, auf das wir ihn tastend fühlen und finden möchten. Dieser Gott ist nicht fern von einem jeden von uns, dass wir ihn tastend fühlen und finden möchten. Und so hat Gott im Erfahrungsbereich jedes Menschen Spuren hinterlassen von sich, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Tod eines Menschen, ein Blick zum Sternenhimmel in einer klaren Nacht, der Blick von einem Berggipfel bei uns in den Alpen, da werden die Leute ganz poetisch, schreiben sie dann ins Gipfelbuch irgendwie vom Himmel und Gott oder irgendwas, weil sie einfach spüren, sie spüren irgendwie, da ist etwas, da ist wer. Oder Geburt eines Kindes. Ein ungläubiger Freund von mir ruft mich an, ja, seine Tochter ist geboren und so weiter und ganz begeistert, ja, Tochter geboren und es ist von die Finger und die Zähne, hat gar nicht mehr aufgehört zu reden, ja, und nachher habe ich erfahren, dass ich überhaupt der Erste war, nach seiner Frau, nachdem er bei einer Frau war, kann man das löschen aus der Kassette, aus der CD. Nachdem er bei seiner Frau war, dass ich der Erste war, den er angerufen hat. Warum? Wir haben über den Glauben, über Gott gesprochen und er hat irgendwie was gespürt, das ist ein Wunder. Ja? Spuren von Gott im Leben und das ist, was Paulus macht. Er spricht in diese drei Bereiche an. Und das ist auch für uns heute ein Anknüpfungspunkt, diese drei Bereiche. Die Unzufriedenheit im religiösen Bereich, ja, diese Unerfülltheit, diese Ungewissheit, die jede Religion, und egal wie intensiv und je intensiv man sie betreibt, umso ungewisser bleibt man, wenn man das Evangelium nicht hat von Jesus Christus. Es gibt ein großes geistliches Erbe in unseren Ländern, man kann zurückgreifen, ja, und der persönliche Erfahrungsbereich. Ja. Auch wenn Leute den ganzen Tag den Medien und so weiter ausgesetzt sind, da kommen Momente, wo Gott ins Leben hineinspricht und wo es Berührungspunkte gibt. Ich habe einmal einen Evangelisationsvortrag gemacht in Österreich, in Bad Ischl. Und als Einleitung habe ich eine Geschichte erzählt, wie ich eine Bewahrung erlebt habe. Ja, ich war mit dem Auto unterwegs, ich brauche das jetzt hier nicht so detailliert erzählen, und auf jeden Fall ein LKW kam mit Hänger, mit Holzstämmen beladen von den Bergen, so mit Schnee noch dran, entgegen, und das Gehänge, wo die Holzstämme festgebunden waren, das ist in der Kurve, in der mir begegnet ist, aufgebrochen und die Holzstämme haben sich entladen und wir waren zu dritt im Auto, wir sind im Auto durchgefahren und dann hat er entladen. Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich weiß, dass Gott mein Leben bewahrt hat. Und dann jetzt stelle ich eine Frage. Und das denken Sie bitte einmal nach. Wer von Ihnen hat etwas Ähnliches einmal in seinem Leben erlebt, eine Bewahrung? Dann gingen 2, 3 Hände gleich hoch und da habe ich gewartet. Und nach 2, 3 Minuten waren fast alle Hände oben. Ja. Und dann habe ich gesagt, und jetzt reden wir von dem Gott, der offensichtlich jeden von euch schon einmal bewahrt hat. Und die Leute haben ganz gut zugehört. Warum? Plötzlich habe ich diesen Gott und Bibel und so weiter, das heute so fern ist für die Leute, in ihr Leben bringen können. Der ist ja nicht fern. Das ist genau, was der Apostel Paulus macht. Der ist nicht fern von einem jeden von uns. Ja. Ob wir ihn tastend fühlen und finden möchten. Er ist nicht fern. Und wenn die Leute spüren, ja, aha, das von dem, das habe ich ja eigentlich, war das schon mal nahe dran. Ein Arbeitskollege von mir hatte einen Wahnsinnsautounfall, noch vor der Zeit der Gurtenpflicht. Ja. Er war ganz ein gottloses Leben geführt. Mit seinem Porsche ist er rausgeflogen in einer Kurve und ist mit dem Dach, mit dem Autodach, ist auf der Eisenbahnschiene zum Liegen gekommen und ein Zug kam. Aber ihn hat es vorher, bevor es den Überschlag, rausgeschmissen und er war in einem Maisfeld und er hat zugeschaut, wie der Zug auf sein Auto fährt. Und dann sage ich, Erich, was hast du dabei gedacht, wenn du das gesehen hast? Ich habe ein Kreuz gemacht, hat er gesagt. Er hat sich bekreuzigt. Ein gottloser Mensch, spontan, ohne nachzudenken. Ob wir ihn tastend fühlen und finden möchten. Jetzt reden wir von diesem Gott. Ja? So Anknüpfungspunkte. Weiters erklärt der Apostel hier und klärt falsche Vorstellungen über Gott bei den Athenern auf. Ja? Bevor er das Evangelium den Athenern bringen konnte, bevor er davon reden konnte, dass Gott zu ihnen spricht, muss er noch ihre Vorstellung von Gott grundsätzlich ändern. Es herrscht nämlich ein wahnsinniger Irrtum über Gott. Und er sagt, wir sollten nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold, dem Silber, Stein oder Gebilde der Kunst und der Erfindung der Menschen gleich sei. Mit anderen Worten, nicht der Mensch hat Gott geschaffen, sondern Gott hat den Menschen geschaffen. Das, was so logisch ist, ist genau das, was die Leute heute denken. Wenn du heute mit den Leuten redest, dann denken sie, ah, Gott, den haben sich die Menschen ausgedacht, oder? Das ist etwas, was die Menschen geschaffen haben. Okay, du stellst dir Gott so vor, ich stelle mir ihn so vor und der Hindu stellt ihn sich vor, ist alles okay, wir stellen uns alles anders vor und warum sollen wir uns nicht gegenseitig tolerieren? Ja? Der Heide meißelte aus Marmor einen Gott, ja, überzog ihn mit Silber oder mit Gold und dann betete ihn an. Er hat den Gott in seinem Hirn zuerst geschaffen und dann mit der Künstlerhand hat er ihn geschaffen. Und der moderne Mensch denkt eigentlich ganz gleich. Die Religion, die Gott, das hat der Mensch ausgedacht. Und wenn du heute einen Theologen zuhörst oder irgendwelchen klugen Leuten, die sprechen, die sagen alles, ja, man hat sich früher den Jahwe so als Kriegsgott vorgestellt und so. Ihr kennt ja diese Art von Vorträge. Ja? Und heute stellt man sich das mehr so vor und so weiter. Und es ist ganz wichtig, dass man sich so eine Vorstellung hat. Und dieses Denken hat zur Folge, dass wir einfach alle Religionen tolerieren sollen, weil man eh davon ausgeht, dass alles vom Menschen ausgedacht ist. Und dass der Mensch so versucht zu bewältigen, was er nicht verstehen kann. Ja, ich habe ein Interview gehört von einem Theologen im Fernsehen, ja, im Radio, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, hat er gesprochen. Und er hat gesagt, ja, Gott, der Gottesbegriff früher brauchte man diesen Gott, der dieses fühlt, was man nicht verstehen konnte. Aber heute können wir uns, haben wir Erklärungsmodelle zum Beispiel für die Entstehung des Lebens. Jetzt brauchen wir diesen Gott nicht mehr. Jetzt müssen wir den neu füllen mit neuen Inhalten und so. So Zeug reden die. Ja? In Salzburg war letztes Jahr, glaube ich, bei den Hochschulwochen, wo die klügsten Leute aus Europa zusammenkamen, das Thema ewiges Leben war das Thema. Hochschulwochen in Salzburg. Man dachte, das ist interessant. Ja, aber der zentrale Gedanke war der Gedanke an die Endlichkeit ist für den Menschen nicht zu ertragen, also haben wir das ewige Leben erfunden und die haben natürlich nicht so einfach geredet wie ich. Der eine sprach von dem mentalen Konstrukt des ewigen Lebens, so heißt das. Das mentale Konstrukt des ewigen Lebens, hat er gesagt. Und das ist sehr hilfreich und das ist sehr tröstlich, auch wenn man weiß, dass es nicht wirklich gibt, aber man kann sich da selber überlisten. Ja? Und das ist, was er Paulus anspricht in Athen. Die Athener haben sich auch Götter gemacht. Ja? Ein mentales Konstrukt. Und der Künstler hat ihn dann noch mit Gold überzogen und so. Ja? Und Paulus sagt, na, so ist es nicht. Wenn wir von Gott reden, reden wir von dem, der uns geschaffen hat. Und aus dem wir alle hervorgegangen sind. Wir sind seine Idee, nicht er ist unsere Idee. Das müssen wir vorher klären. Gell? Er ist die letzte Wirklichkeit, von dem wir kommen und zu dem wir alle gehen. Und das Evangelium ist kein mentales Konstrukt, sondern es ist die Botschaft des lebendigen Gottes. Und darauf zielt er hinaus. Er sagt, dieser Gott, den wir jetzt geklärt haben, der nicht fern ist von einem jeden von uns, der in eurer Literatur schon vorkommt, den ihr in einem Altar gemacht habt, dieser Gott, ja, dieser Gott, der nicht fern ist von einem jeden, aus dem er allem, der aus dem alle Menschen hervorgegangen sind, der spricht jetzt zu euch. Und eine ganz einfache Botschaft, dass ihr Buße tun sollt und euch bekehren sollt. Ganz einfach. Aber seht ihr, wie er die Botschaft aufgebaut hat? Ganz anders in der Synagoge, weil die Menschen anders waren. Und so müssen wir auch lernen, das Evangelium, die Botschaft in unsere Zeit hineinzusprechen. Und da steckt die Aufgabe dahinter, dass wir das Denken unserer Leute verstehen, dass wir Anknüpfungspunkte suchen in ihrer Religiosität, in der Kultur, in der persönlichen Erfahrung. Und dass wir dann das Evangelium verständlich machen. Essentiell ist, dass Leute das Evangelium verstehen, wenn wir es ihnen predigen, weil sonst nimmt es der Böse weg und es ist weg für immer. Ja. Was können wir tun, dass wir es verstehen? Ich denke, heute ist die Verkündigung leichter in einem Gesprächskreis. Man kann erstens ohne Eile in kleinen Schritten das Wort Gottes verständlich machen. Der Gesprächsleiter braucht natürlich Feingefühl und er kann abschätzen, wo die anderen stehen. Der Nichtchrist ist nicht ein bloßer Zuhörer, sondern er ist sozusagen interaktiv, er beteiligt sich. Die Aufmerksamkeitsspanne ist auch kein Problem. Ja? Und es gibt auch keine Schwierigkeiten mit der Autorität. Wir müssen uns vorstellen, die Leute werden heute zu allen möglichen nach ihrer Meinung gefragt. Ja, soll man die Türkei zu Europa nehmen und so weiter? Und für alles gibt es Umfragen. Und die Leute werden gefragt, auch wenn sie keine Ahnung haben über dieses Thema. Und wenn wir ihnen da einfach predigen, dann kommt sie das übergestülpt vor. Aber wenn sie gefragt werden, ja, und dann können sie sich beteiligen, und dann ist es leichter, dass das Denken verändert wird. Gute Gesprächsführung ist gefragt. Sorgfältige, erarbeitete Inhalte sind möglich. Vorgefasste Meinungen und falsche Ideen können so leichter bearbeitet werden. Leute haben eigenartige Ideen, aber ich habe so eine gute Erfahrung, wie das Wort Gottes schrittweise dieses zerhämmert. Ja? Das mit einer Predigt oder mit einem Gespräch nie möglich wäre. Ich denke an eine Frau, sie kam in unseren Bibelkreis über das Johannesevangelium. Sie sagt, sie hat gehört bei einem Vortrag von einem Schweizer, dass man sich von Licht ernähren kann, man braucht gar keine Speise mehr zu sich nehmen, und der lebt schon seit 3 Jahren ohne irgendwas zu essen, nur die pure Energie und so weiter, und es kommt dann von Gott und so. Ja. Und die Leute im Bibelkreis haben so die Stirn gerunzelt, die Augen verzogen, ja. Und ich habe gesagt, interessant, und sie haben immer auf mich geschaut, was ich jetzt sage, und dann sagt sie, ja, und ihr Liste, da habe ich gehört, das Johannesevangelium hat die Frau sowieso gesagt, ja, und das ist ja auch von Gott, und so kann ich da teilnehmen. Ich sage, Maria, das ist ja super, dass du da teilnimmst, dann sind wir noch eine größere Runde, und dann werden wir das gemeinsam studieren. Ja. Ich habe gar nichts gesagt, die anderen haben so geschaut, ja, und haben wir Johannesevangelium gelesen, und ein halbes Jahr später war die Maria gläubig und hat sich taufen lassen. Aber mit einem Gespräch wäre das unmöglich gewesen, oder mit einer Predigt oder mit 3 Predigten. Das ist so ein esoterisches Denken, war da irgendwie vermischt. Aber dann, als im Bibelkreis war, kam die wirkliche Person zum Vorschein. Ihr Hintergrund war, sie hatte Krebs. Und sie wollte irgendwie den Krebs, und die Ärzte können immer helfen, und irgendwie den Krebs, der Krankheit umgehen und so weiter. Und sie war bereit, auf alles aufzusaugen. Aber das wäre nie möglich, nur in einer Predigt oder wenn man die Person nicht persönlich vor sich hat, in einer Atmosphäre, wo sie Vertrauen schafft, wo sie Vertrauen fasst und wo sie sich auch da mitteilt. Also der Gesprächskreis ist heute eine Möglichkeit, diese Hindernisse, die heute der Verkündigung gegenüberstehen, meiner Meinung nach gut zu überwinden. Wir können moderne Medien einsetzen, natürlich auch für die Verkündigung, für eine Generation, die mit dem Bildschirm aufwächst, ist es vielleicht leichter, ein kleines Video anzuschauen, um Informationen zu kriegen, als ein Buch zu nehmen. Deshalb haben wir auch diesen Kurs vertikal entwickelt, einen Multimedia-Bibelkurs, weil die Menschen einfach heute normalerweise nicht mehr lesen. Ich habe zig Leute kennengelernt, die nie ein Buch lesen. Wieso sollten sie dann ausgerechnet die Bibel lesen? Wisst ihr, was ich meine? Oder ein christliches Buch. Ja? Und da ist ein Einstieg ein, ein medialer Bibelkurs oder sowas sehr hilfreich. Ich habe da auch noch 10 Bibelarbeiten dann noch angeschlossen, dass wenn die Leute noch nicht bekehrt sind nach dem Vertikalkurs, dann kann man auch noch Bibelarbeiten. Wir haben auch den Kurs so aufgebaut, dass er letztendlich immer zur Bibel hinführt, auch wenn es unterhaltsam ist und wenn es andere Sachen zeigt, aber letztendlich führt es immer zu einem Bibeltext hin, der nachher im Gespräch besprochen wird. Und wir werden nachher ein bisschen einen Trailer anschauen von dem Vertikalkurs, um dass ihr das ein bisschen euch vorstellen könnt, wie das abläuft. So, wir sollen die Herausforderung annehmen, das Evangelium heute zu verkündigen. Das ist ein Glaubensschritt und wir müssen das im Glauben tun. Und wir müssen uns vorbereiten, dass wir das Evangelium gemäß dem Denken unserer Zeit formulieren und Anknüpfungspunkte in diesem Leben, diesem heutigen Leben suchen. Wir müssen Gesprächsführung lernen. Ich falte viele Schulungen über Gesprächsführung. Heute, denke ich, ist der Moderator gefragter als der Prediger. Ein guter Moderator, der eine Gruppe gut leiten kann im Gespräch, ist vielleicht wichtiger als der Prediger. Und da können wir eben auch dann diese Medien einsetzen. Vielleicht noch kurz zur Entstehung vom Vertikal. Magst du mir gerade einen Senkrechtstart holen, Rasen, Heiko? Zur Entstehung vom Vertikal, also es gab ja schon so ähnliche Kurse, den Alpha-Kurs, von dem habt ihr vielleicht gehört. Und wir hatten gedacht, wir sollten vielleicht auch sowas machen, nur mit Inhalten aus unserer Überzeugung gemäß. Und dann war es soweit, dass die Leute von Nightlight, das ist Heukelbach, die Jugendschiene, die hatten da die Idee, das auch zu machen. Und ich hatte denen dann so meine Bibelstunden und Predigten oder 10 meiner Bibelstunden geschickt und Predigten, wie ich das immer wieder schon gemacht habe, dass Leute zum Glauben gekommen sind. Das habe ich ihnen geschickt, das haben sie da aufbereitet, das sieht man dann im Kurs. Und ich habe das Gleiche versucht, in einem Buch dann kurz zusammenzuschreiben. Senkrechtstart heißt es. Ja, wie gesagt, das Ganze ist nicht entstanden irgendwie als Filmproduzent oder in einer Bibliothek oder sowas, sondern ich habe schon lange vorher Bibelstunden gehalten mit diesen Themen und Vorträge gehalten und ich weiß, dass wenn ich diese Beispiele und Argumente gebracht habe, dass das den Leuten geholfen hat, zum Glauben zu kommen und Leute haben sich bekehrt und dann haben wir das einfach auf diese moderne Weise aufbereitet und dann in Buchform, dass man es auch zum Lesen mitgeben kann, zusammengefasst. Ja, vielleicht schauen wir uns jetzt einfach einmal die Vorstellung an von dem Kurs und